Eva Maria Janutin wäre nicht auf die Welt gekommen, wenn es nach ihrer Mutter gegangen wäre. Ihre Mutter ist schwanger geworden, hat aber kein Kind wollen und selber probiert abzutreiben. Was sie nicht gewusst hat, sie ist mit Zwilling schwanger gesehen. Die Zwillingsschwester von der Eva Maria ist gestorben bei dieser Abtreibung. Sie aber, die Eva Maria, hat überlebt. Aus Versehen. Über diese unglaubliche Geschichte, die unter die Haut geht, hat Eva Maria Janutin ein Buch geschrieben. Ungewollt und doch da. Wo sie drin erzählt, wie sie die Ablehnung der Mutter als Kind schon immer gespürt hat, ohne zu wissen, was mit ihr passiert ist früher. Die Eva Maria Janutin ist jetzt 56, arbeitet erfolgreich als Hypnosetherapeutin und ist heute glücklich. Ich freue mich sehr, ist sie heute Abend hier bei Gast. Herzlich willkommen, Eva Maria, und vielen Dank, dass du hier aus dem Zuckerland nach Zürich Studio gekommen bist. Herzlich willkommen.
Ich freue mich riesig, um hier zu sein. Hallo Ralf.
Hallo Eva Maria. Wir haben ja, wo wir abgemacht haben, das Datum, hast du gesagt, der 28. November wäre ein perfektes Datum. Und ich weiss natürlich, warum, aber sag unseren Hörerinnen, was da so speziell ist an diesem Tag.
Ich hatte 3 Datum zur Auswahl gehabt. Und wo du das erste gesagt hast, habe ich gedacht, es könnte gehen, aber ist nicht optimal. Und dann sagst du plötzlich, der 28. November würde noch gehen. Und ich habe gerade gewusst, das ist das Datum, weil das wäre der Geburtstag von meinem Bruder.
Von Martin.
Genau.
Er wird heute 60. Mhm. Er ist aber gestorben, ist freiwillig aus dem Leben gegangen. Wie ist denn das jetzt für dich, tot zu sein?
Es ist wie ein Geschenk, dass ich das an seinem Geburtstag machen darf, weil irgendwie ist das unser Buch.
Im Juni 1962 kommt Eva Maria im Spital zu Langenthal auf eine Welt, wo sie eigentlich nicht vorgesehen gewesen wäre. Die Mutter Katharina nämlich hat ihr Kind eigentlich abtreiben. Das Drama hat vorher, vor der Geburt von der Eva Maria angefangen. Die Mutter ist schon mit 17 zum ersten Mal in einer psychiatrischen Behandlung gesehen. 1960 lernt sie dann den Vater von der Eva Maria, den Rudolf, kennen. Ein Jahr später heiraten die beiden. Die Mutter bringt aus ihrer ersten Verbindung den 3-jährigen Sohn Martin mit in die Ehe. Sie hat möglichst schnell Sicherheit wollen. Ein uneheliches Kind damals, das war ein Schand gewesen. Der Ehemann Rudolf liebt Martin, will aber auch eigene Kinder. Katharina will das aber nicht. Sie hat Angst, ihrem Mann könnte dann die eigenen Kinder oder eben die eigenen Kinder Martin vorziehen. Katharina wird dann trotzdem schwanger, treibt ab. Nur ihr Bauch, der wächst gleich weiter. Es ist nämlich nicht nur ein Kind in diesem Bauch, sondern 2. Die Zwillingsschwester von der Eva Maria stirbt. Eva Maria überlebt und ist heute Abend mein Gast. Eva Maria, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, gespürt, dass du nicht hast dürfen sein?
Das habe ich wahnsinnig früh, ich kann das jetzt nicht sagen in Jahren, ob das mit 3 oder das spürst du einfach. Also das habe ich immer gespürt, dass das so ist. Schon von ganz klein.
Also noch bevor du können, bewusst denken. Hast du das Gefühl, dass ich etwas, was im Unterbewusstsein dir innen ist, gesehen?
Dass da bin ich ganz sicher, dass das so war. Und so richtig realisiert habe ich dann das halt, als ich ein bisschen älter geworden bin und ja, halt einfach für Sachen beschuldigt worden bin, die ich gar nicht gemacht habe oder dass ich einfach so halt einfach, ja, bin einfach gewesen, bin einfach da gewesen. Es war schon okay gewesen, so wie ich einfach da gewesen bin, aber es ist jetzt nicht so eine behütete Kindheit gewesen, wie das jetzt zum Beispiel bei meinen Kindern ist heute oder wie man das heute so erlebt.
In deinem Buch «Ungewollt und doch da» beschreibst du, wie dich deine Mutter hat spüren, dass du nicht gewünscht bist. Was sind denn die seelischen oder die körperlichen Misshandlungen für dich?
Einfach, dass man also wie gleichgültig ist oder wie wertlos. Manchmal sogar, ja, dass man auch so wie das Gefühl hatte, ich habe manchmal ganz Haufen Sachen gemacht und habe gedacht, jetzt hat sie sicher Freude. Aber es war nie genug gewesen. Und irgendwann, wenn man so das Gefühl hat, es ist nie genug, tut sich das so mit der Zeit wie auf einem selber, so wie spiegeln, dass man selber das Gefühl hat, man ist nicht genug gut.
Es bleibt dann hängen quasi an einem Kleben.
Genau.
Als Kind will man ja umarmt werden, gehabt werden. Das hast du nicht gekannt. Was sind denn die konkreten, sag jetzt mal, Sachen gewesen, die du vermisst hast, neben umarmt werden? Deine Mutter hat ja, glaube ich, mal, wo sie in der Psychiatrie hat müssen, gesagt, jetzt hat es eigentlich einen guten Grund, dass es dich gibt, weil dann kannst du, wenn ich weg bin, daheim den Haushalt machen.
Das war ja so schon fast wie ein Kompliment gewesen. Jedes Kind wünscht sich bedingungslose Liebe. Und man ist bereit, als Kind zum unglaublich viel zu machen. Und man denkt immer, ja, jetzt müsste die bedingungslose Liebe oder also einfach die Liebe müsste ja dann irgendwann einmal kommen. Und ich glaube, mein Glück war, dass ich mich also wie extern orientiert habe. Ich habe plötzlich realisiert, dass es Leute gibt, die zärtlich sind, die lieb sind zu mir. Also zum Beispiel mein Papi war immer so lieb mit mir. Und auch Nachbar oder eben Kindergärtnerin. Oder ich hatte dann einfach Wahlmütter. Ich hatte halt andere Menschen, die mich gerne
gehabt. In deiner Fantasiewelt hast du Kindergärtnerin gesehen mit den Attributen, die du an der Mutter, an der eigenen vermisst hast, quasi, oder?
Ja, sie war die erste Person in meinem Leben. Also die Externe. Mein Vater hat mich ab und zu gelobt und meine Grossmami auch. Aber meine Kindergärtnerin ist die, das ist ja Familie, das Grosse und der Vater. Aber meine Kindergärtnerin hat mich ermutigt, um Sachen zu machen, hat mich gelobt, hat mir gesagt, dass das toll ist, was ich mache. Und das war für mich etwas ganz Grosses. Mhm.
Kannst du dich erinnern, dass du als Kind deine Mami sagen können, du Mami, warum hebst du mich nicht? Oder warum bist du böse mit mir?
Das hätte ich mir nie getraut, um das zu fragen.
Was hättest du befürchtet?
Ja, dass es entweder vielleicht einen Klapp gegeben hat. Oder
das hätte es ja eh gegeben.
Dass, ja, aber dann halt vielleicht zwei. Mhm. Oder dass Mami einfach sagt, ja, das fragt man nicht oder das sagt man nicht. Also ich habe mir einfach immer geschaut, dass ich so möglichst unauffällig und möglichst folgsam meine Sachen gemacht haben.
Aber eigentlich schlecht für die Seele, oder? Wenn man so etwas muss machen, obwohl man etwas anderes spürt.
Sicher nicht förderlich.
Was mich erstaunt, Eva Maria, du hast vorher den Vater erwähnt, den Rudolf. Wieso hast denn du dich nicht können an ihn wenden? Also hat er dich nicht gespürt und hat gedacht, ja gut, meine Frau hat psychische Probleme, vielleicht muss ich die Tochter, die Eva Maria, ein bisschen schützen vor ihr.
Ich weiss nicht, wie viel mein Vater gewusst hat. Meine Situation war einfach die gewesen. Wenn ich am Abend, mein Vater hat mich sehr geliebt. Und immer wenn wir alleine waren, habe ich es einfach genossen, um die Liebe zu spüren. Und ihn für mich allein zu haben. Und wenn wir in der Familie waren, dann hat es einfach so funktioniert.
Ist die Mama die dominierende Person gewesen, quasi?
Absolut. Aber wenn ich mit der Mutti allein gewesen bin und irgendetwas war und ich jetzt am Abend zu meinem Vater war oder wenn wir allein gewesen sind und ihm gesagt hat, du, das läuft das und das oder das finde ich nicht in der Ordnung, dann hat ja mein Vater müssen reagieren. Die Reaktion von meinem Vater war, er hat mit der Mutti müssen reden. Und das wäre auf mich zurückgekommen. Also war es für mich einfacher gewesen, um nichts zu sagen.
Irgendwann hast du es dann gemacht, bist dann recherchieren. Davon haben wir es noch in dieser Sendung. Ich finde, das eine unglaubliche Geschichte, die du hier erlebt hast und die du auch in deinem Buch beschreibst, eindringlich beschreibst. Und auch wenn das Drama eben weitergeht in deinem Leben oder am Anfang noch, du hast ja dann trotzdem einen Weg gefunden zu Liebe und zu Glück. Und ich bin froh, haben wir nicht einfach nur eine ganz harte und tragische Geschichte, wobei ich glaube, das ist nicht, du bist wahrscheinlich nicht die Einzige, die so etwas erlebt, die das Gefühl hat, ich bin ein ungewolltes Kind, ich habe die Liebe nicht erfahren. Also, das ist ja etwas Happiges, wenn man es nachher schafft, aus dem rauszukommen, oder? Bist du heute glücklich?
Ich bin sehr glücklich. Und das, was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, wo ich heute bin. Und ich bin sehr dankbar, dass ich heute so glücklich darf sein und dass es mir so gut geht.
Hat dein Bewusstsein definitiv nachhaltig geprägt, dass du heute so dankbar bist. Eva Maria, du hast 30 Jahre lang um die Liebe von deiner Mutter gekämpft, hast nicht gewusst, warum du nicht in den Arm genommen worden bist. Wann hast du von deiner Geschichte eigentlich erfahren? Davon, dass du eigentlich noch eine Zwillingsschwester hättest, wenn sie bei der versuchten Abtreibung von deiner Mutter nicht gestorben wäre.
Ich habe das erst mit 46 erfahren, dass sie, also wo sie mir die ganze Geschichte erzählt hat. Und dieser Geschichte vorausgegangen ist, dass ich ihr die Frage gestellt habe, ob sie möglicherweise mal eine Abtreibung gemacht hat, eben nach dem Suizid von meinem Bruder, weil ich mal gehört habe von Bert Hellinger, das ist so eine Familienaufsteller, einem, dass eigentlich meistens an einem Suizid eine Abtreibung vorausgeht. Und es hat mich so beschäftigt, dass ich das meine Mutter gefragt habe. Und sie hat mir dann 3 Jahre später die Antwort gegeben.
Also mit 46 hast du das angefangen?
Erst mit 46, ja.
Bist du verrückt gewesen auf deine Mutter?
Sprachlos, wütig, verrückt, hilflos. Da ist man, glaube ich, alles miteinander. Und trotzdem bin ich wahnsinnig dankbar gewesen, dass sie es mir gesagt hat. Weil ich gewisse Sachen verstanden habe plötzlich und habe können einordnen. Und auch meine Mutter das erste Mal so offen und ehrlich erlebt habe.
Und du hast können für dich sagen, ich habe es doch immer gewusst oder gespürt, oder?
Ja.
Der wichtige Moment, obwohl es dich quasi umgeschudert oder umgeschüttelt hat.
Genau. Das ist ein Wort, das man vielleicht gar nicht unbedingt hat wollen wissen. Und trotzdem, es hat so viel gemacht mit mir, wo ich es wirklich gewusst habe, dass ich einfach es verstanden habe und auch meine Mutter anders gesehen habe.
Wie hast du sie denn gesehen?
Sie hat mir natürlich viel erzählt, warum sie es gemacht hat und was so passiert ist in ihrem Leben. Und es hat mich milder gestimmt irgendwie. Also ich war milder gewesen, plötzlich mit ihr, als ich das verstanden habe, als sie es aus ihrem Mund gehört habe.
Hat ihre Krankheit, sie ist psychisch krank gewesen immer wieder. Ich glaube, auch Schizophrenie hat hier eine Rolle gespielt. Hat das eine Rolle gespielt für dich, dass du können sagen, ja gut, sie hat ein Problem, sie hat ein ernsthaftes gesundheitliches Problem und darum kann ich das vielleicht einfach besser handeln?
Ich habe das nie ganz verstanden mit der Krankheit. Wir haben auch nicht so richtig offen über das geredet in der Familie. Und manchmal ist es mir auch so vorgekommen, wie ein Arzt hat einmal gesagt, so wie ein Dampfkochtopf. Also mir ist es manchmal vorgekommen, wenn es meine Mutter nicht mehr ausgehalten hat, ist sie einfach wie zusammengebrochen. Wenn einfach etwas zu viel war, wenn vielleicht auch mal etwas halt von der Wahrheit rausgekommen oder so, dann das ist so wie ihre Flucht gewesen auch. Ich kann nicht genau sagen, wie das war mit ihrer Krankheit, was sie wirklich gehabt hat. Also, mir hat mal gesagt, sie ist schizophren. Aber sie hat ganz sicher einfach mit gewissen Sachen nicht können umgehen in ihrem Leben.
Hast du mal Angst? Hast du mal Angst gehabt, das könnte dir auch passieren? Natürlich. Wo du in deiner Regiewelt oder in der Fantasiewelt bist gesehen?
Das habe ich immer Angst gehabt, ob ich echt das auch hätte. Und ich glaube, das ist so wie ganz normal, dass man das hat. Und was sie auch irgendwann klar war, dass mein Bruder auch Schwierigkeiten hat, so ein bisschen mit der Psyche, hatte ich natürlich doppelt Angst gehabt.
Berechtigt Angst gehabt, natürlich auch dort etwas vorausgespürt vielleicht. Du hast eine Zwillingsschwester verloren und ich höre manchmal, oder, gerade Familienstellen, die sagen, ja, du hast irgendwann ein Geschwister gesehen, vielleicht vor der Geburt und du vermissest das Geschwisterte. Hast du das Gefühl gehabt, dass du deine Schwester, die du erfahren hast, dass du noch eine hast mit 46 oder hast mit 46, hast du einmal das Gefühl gehabt, eigentlich vermisse ich noch einen Menschen an meiner Seite, meine Schwester?
Das habe ich immer vermisst. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass mir etwas oder jemand fehlt. Ich habe zum Glück immer so ganz gute Freundinnen auch gehabt, so einfach, wo ich das Gefühl hatte, das ist eine Nähe da. Aber das spürt man, das kann man gar nicht so richtig in Worte fassen. Es ist einfach so, wie wenn etwas würde fehlen.
Wir probieren dann noch ein bisschen das Unterbewusstsein abzutauchen am Schluss von dieser Sendung oder Gegenschluss. Du hast eben die Brüder Martin noch gehabt, der heute 60 wird, wenn er nicht freiwillig vor 13 Jahren aus dem Leben gegangen wäre. Was für eine Verbindung hast denn du zu ihm gehabt? Was ist er dir gewesen?
Der Martin ist mir extrem wichtig gewesen. Wir haben viel zusammen gemacht, viel zusammen geredet, als Kind gespielt und auch später, wo der Martin ausgezogen ist und wir halt nicht mehr beide daheim gewohnt haben. Ich bin sogar vor ihm ausgezogen, aber einfach, es hat dann so eine gewisse Distanz gegeben, dass wir uns nicht mehr immer gesehen haben. Und ich habe ihn aber immer gespürt und ich glaube, er war seiner Zeit voraus gewesen. Er war sehr kreativ gewesen, ein Künstler. Und ich glaube, Martin hat nie der dürfen sein, der er wirklich ist. Er hat irgendwie jemand müssen sein, der er nicht wirklich ist.
Eigentlich ähnlich wie du, oder? Ich meine, du bist ein Kunde, hast ja nicht dürfen das sein, was du eigentlich gesehen hast, nämlich ein Mädchen, das noch Liebe sucht.
Ja, ich habe aber gleich immer, ich bin ein Rebell gsi, trotz allem. Also später auf jeden Fall. Als Kind bin ich sicher sehr angepasst gsi, dass es nicht irgendwelche Situationen gegeben hat, daheim, wo nicht gut gewesen sind. Aber der Martin war auch im Erwachsenenalter sehr angepasst gewesen.
Und gleichzeitig hast du gemerkt, dass auch er, ich sage jetzt einmal, psychisch anfällig ist oder könnte sein. In deinem Buch beschreibst du den Martin als einen, der eigentlich so richtig, eben nicht so richtig in die Welt passt. Das hast du jetzt so beschrieben. Hast du ihm nicht können helfen? Als Schwester?
Leider nicht. Ich denke, wenn ein Mensch so etwas sich vornimmt und etwas will durchziehen. Und er hat sich das offensichtlich einfach so fest gewünscht, um den Schritt zu machen. Ich habe später auch erfahren, dass das nicht das erste Mal war. Das habe ich alles nicht gewusst. Also, ja, ich habe wie einfach das Gefühl gehabt, ich muss das annehmen.
Sie entscheid gesehen, wo du...
Er hat das entschieden und er hat das wollen.
Und so kann man auch verstehen, dass du sagst, ich freue mich, heute Abend dort zu sein und auch über das können zu reden, weil du quasi einfach ihn losgelassen hast, müssen wir eigentlich sagen, was das betrifft, oder?
Ich habe das müssen akzeptieren, was er gemacht hat, dass er sich für den Weg entschieden hat. Und ich sage, er ist einfach in meinem Herz heute mit mir da.
Das freut mich. Er ist jetzt dann auch noch gerade da. Ich habe ja dich gefragt, wie alle Gäste, zwei, drei Musiktitel, wo man einen Bezug hat dazu. Und da hast du gesagt, ja, ich würde eigentlich gerne bis auch zum 60. Geburtstag für den Martin spielen.
Wow.
Enya, oder?
Sehr schön, ja. Was? Martin hat Enya geliebt.
Und du? Hast denn du die Musik gehört, die er aber gespielt hat?
Ich habe von Martin zweimal auf der Weihnachten eine CD bekommen von der Enya. Ich kenne Enya wegen ihm. Und er hat einfach Musik von der Enya hat er geliebt.
Dann spielen wir jetzt Musik für den Martin, die er
wunderschön
geliebt hat. Dass sie für die Mutter ein Fehler ist, das hat die von Maria Janutin immer zu spüren bekommen, obwohl sie dann erst als Erwachsene mit 46 von dieser misslungenen Abtreibung erfahren hat. Und die Passagen, die die von Maria Janutin in ihrem Buch «Ungewollt und doch da» die seelischen und die körperlichen Misshandlungen beschreibt, die sind, ja, wir können sagen, ein bisschen happig, schwer zu ertragen, eigentlich. Eva-Maria, du willst den Menschen Mut machen, die als Kind ungewollt gewesen sind oder sich eben gesellschaftlich ausgeschlossen fühlen. Was hilft denn da?
Der Vorarbeiter vom Verzeihen ist Dankbarkeit. Und wenn man nur für etwas ganz, ganz Kleines kann dankbar sein kann, kann man verzeihen. Und zwar nicht für das, was passiert ist, sondern für sich selber, dass man freigesetzt werden kann, dass man frei sein kann. Und das kann ich einfach jedem empfehlen.
Jetzt, das klingt jetzt alles ein bisschen einfach für das, was man da alles erlebt hat, oder? Wie kann man denn, wenn man so dicke Geschichten erlebt hat, so tiefe Gefühle empfunden hat, eben auch schmerzvolle, leidvolle, wie du, wie kann man denn dort irgendwie das Gefühl haben, wir können für was dankbar sein, genau?
Darf ich kurz ausholen?
Du darfst.
Wie das bei mir war.
Ja, gerne.
Also, ich habe mich natürlich meiner eigenen Geschichte gestellt, weil ich einfach gewusst habe, dass ich das gerne lösen würde. Und ich habe dazu mal das gewählt mit Familienstellen. Und ich habe dort mich gemeldet, auf die Bühne dürfen und so. Nachher habe ich meine Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss mich an meine Mami dankbar sein und ich muss verzeihen.
Darf ich auch etwas fragen? Für die, die jetzt nicht wissen, was Familienstellen ist, kannst du das in ein paar Sätzen erklären, dass wir uns das vorstellen können, die es nicht kennen?
Da tut jemand anders, so wie in dem wissenden Feld stehen. Also das ist so wie Energie.
Also ich könnte als die Brüder oder sonst jemand neben dir stehen quasi.
Ganz
also
genau.
Also jemand, den du gar nicht kennst.
Jemand, der einfach für so wie ich sage jetzt, wie wenn jemand in deine Schuhe steht. Also jemand, der einfach deine Energie übernimmt, wo das für dich macht. Du machst das also nicht selber, du wählst die Person aus und die macht das einfach. Bei mir, also das ist so das klassische Familienstellen. Dadurch, dass ich dort selber gewesen bin, bin ich selber in meiner eigenen Rolle gestanden und habe das auch mit dem Bert Hellinger direkt gemacht. Und dann hat er mir gefragt, für was kannst du dankbar sein? Und ich bin wie ein kleines Mädchen, ganz trotzig, weiss ich noch, habe ich gesagt, für nichts. Und dann hat er gesagt, ja, du musst dich verneigen und du musst dankbar sein. Und dann habe ich gefunden, also für was? Wieso soll ich dankbar sein? Und ich habe richtig trötzelt.
Und für was verneigen, oder?
Ja, für was? Für das, was ich bekommen habe. Nein. Und dann hat er mir das erklärt und hat mich wirklich angeschaut, vor all diesen Leuten, und hat mich so gefragt, willst du leben? Und dort habe ich verstanden, um was es geht, dass ich das für mich mache. Dass ich endlich frei bin. Und das war der Weg für mich, wo sich in meinem Leben angefangen hat, Türen aufzutun.
Das heisst, sich annehmen, sich selber gerne überkommen.
Genau. Das ist ein Prozess. Und der fängt an mit Dankbarkeit und geht weiter mit Verzeihen.
Also Verzeihen ist sowieso etwas vom Wichtigsten, denke ich, oder? Weil es ja mehr Lampen gibt als etwas anderes. Und wenn wir nicht verzeihen könnten, dann wären wir eh alle, ich weiss nicht wo.
Ganz genau.
Ich sage jetzt das Wort nicht. Du hast sehr viel Leid ertragen müssen, in dich hineingefressen. Deine Mutter ist dir keine Hilfe gewesen, immer wieder eben in psychiatrischen Kliniken. Dein Vater hat dir damals als Kind aber können helfen. In dem, dass er dich am Abend noch ein bisschen auf den Schoss genommen hat, oder?
Ganz genau. Ich habe ganz äußerst liebevollen Vater gehabt. Und auch, das ist unbedingt wichtig für mich zu erwähnen, eine Seele von einer Grossmutter.
Okay, aber jetzt noch rasch beim Vater bleiben. Ja. Das ist nämlich etwas Faszinierendes. Du bist ja dann auch irgendwie in Konflikt gekommen, vielleicht mit der Schule und so. Und da hat man nicht recht gewusst, was mit dir los ist, oder? Und dein Vater hat dir gesagt, du bist nicht dumm, du hast nur viel Fantasie.
Ja, genau.
Das Geschenk, oder?
Das ist wirklich, ich habe halt immer einfach in eine Welt hineingeflüchtet. Ich habe einfach wahnsinnig viele Sachen gesehen auch. Und ich habe früher als Kind daheim ein bisschen den Haushalt machen müssen. Also ich habe viel arbeiten. Und das war einfach seich gewesen, so als Kind. Das hat mir keinen Spass gemacht. Und dann hatte ich halt einfach viele Arme und habe einfach an diesen Armen habe ich halt Namen gegeben. Und ja, ich habe einfach so eine Fantasie entwickelt. So, ich habe selber mit mir gespielt. Ich habe mich super selber können beschäftigen. Und ich habe auch überall Sachen gesehen, irgendwo am Boden, im Spannteppich, so, wenn es dort, habe ich das Gefühl gehabt, ja, das sieht jetzt aus wie ein Häsli oder wie ein Zwergli. Und das war so meine Welt gewesen.
Und die gestimmt für dich?
Ja, ich bin selten glücklich, also selten unglücklich ins Bett am Abend. Ich bin trotz allem viel zufrieden gewesen.
Das zeigt eben auch, was wir für Hülle haben, wo man dann eben letztendlich wirklich sicher sein und in seiner Welt, auch wenn es nach aussen überhaupt nicht passt. Gut, das Grosse haben wir auch noch erwähnt, reden wir nachher darüber.
Sehr gut.
Schauen wir noch ein bisschen auf die Tour. Wenn Sie, die jetzt zuhören, Fragen haben an meinen Gast, an Eva Maria Janutin, weil Sie vielleicht etwas Ähnliches erlebt haben oder wenn Sie wissen wollen, wie Sie das ein oder andere gelöst hat, dann können Sie anrufen. Eva Maria, vorher haben wir ein Lied gespielt für die verstorbenen Brüder. Und natürlich hast auch du einen Wunsch. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt den spielen darf. Du hast Ave Maria ausgewählt. Warum? Wegen Weihnachten?
Nein und ja. Das ist mein Papi und mein Lied gewesen, wenn wir miteinander wirklich so um die Weihnachtszeit um die Weihnacht in die Kirche gegangen sind. Und dann haben wir miteinander im Auto Ave Maria gehört.
Wir haben es mit Eva Maria Janutin davon, dass eben das Glück, aber auch das Leid ihres Lebens oder der Lebensweg bis jetzt geprägt haben. Sie hat Zellen abgetrieben werden, ist dann aber gleich gekommen und sie hat ein Buch geschrieben, Ungewollt und doch da. Und wir haben es vorher gehabt, dass es ganz wichtige Leute im Leben gab, die ihr geholfen haben, die wichtig sind. Die Mutter war dann böse gewesen, oder sie hat das so empfunden, dass sie eben nicht angenommen oder so richtig geliebt hat. Aber der Vater, der Rudolf, Rudolf hat sie gern gehabt. Und dort hat sie auch Nähe gespürt. Und sie hat jetzt zweimal das Grossi erwähnt. Und jetzt steht hier in diesem Buch über das Grossi, das hat Emma Koller geheissen. Und da steht jetzt, du warst die beste Großmutter der Welt. Dein Denken war so weise, du warst belesen und hast mir mit dem da oben so viele Möglichkeiten gegeben. Also, dank dem besonderen Glauben, schreibst du da in dem Buch, hättest du immer jemanden gehabt, wo du hättest können fragen, was meinst du mit dem?
Ich habe das so empfunden, dass ich sehr viel bei meinem Grossi gesehen und sie ist einfach viel am Oben, ist sie so auf dem Bettrand gehockt und hat ihre ellenlangen Haar gebürstet und dann hat sie, wenn ich sie etwas gefragt habe, hat sie oft gesagt, muss man schnell ein bisschen Zeit geben. Und dann ist sie einfach so gehockt und mir hat nicht so recht gewusst, was sie macht und dann hat sie mir die Antwort gegeben. Und manchmal hat sie gesagt, muss man ein bisschen Zeit geben, ich kann das erst morgen sagen. Aber sie ist mir nie eine Antwort schuldig geblieben. Und sie hat mir so das Gefühl gegeben, dass es so da oben, sie hat dann auch so raufgeschaut, und dass es so da oben einfach jemanden gibt, wo alles weiss. Und ich habe viel als Kind, wenn ich nicht mehr weiter gewusst habe, habe ich einfach so alle Hoffnung und habe ich einfach so auch wie das Grossi einfach so da raufgeschaut und habe einfach das Gefühl gehabt, das löst sich. Und es ist ganz verrückt, es hat sich immer gelöst.
Dem sagt man Glauben, oder?
Man sagt dem Glauben und einfach, dass man dass es eine Lösung gibt und dass es weitergeht. Und das hat sie ganz stark gehabt.
Das, ja, also ich meine, wenn es noch mehr solche Grosses gibt, wo ein Enkel so etwas weitergeben könnte, dass es etwas Grösseres gibt, wo man sich auch ernst genommen fühlt, wenn man sagt, okay, ich kann das nicht gerade beantworten, aber ich beschäftige mich damit, ich fühle es einmal ein bisschen und herauszufinden, was es in mir auslöst, dann ist ja das wirklich etwas Wunderbares. Und darum finde ich es eben schon wichtig, dass wir die Geschichte von deinem Grossi da jetzt auch erzählt haben.
Schön.
Ja, wer weiss, was wir da für Grosses haben, die jetzt hören. du hast auch in diesem Buch etwas geschrieben, und das tue ich jetzt auch noch einmal zitieren, weil das ist mir so eingefahren. Da haben wir es nochmal von deiner Mutter. Du hast geschrieben, ja, meine Mutter wollte mich nicht haben. Und mit dieser Tatsache stand ich lange auf Kriegsfuß. Wer wäre ich heute, wenn ich als Wunschkind zur Welt gekommen wäre und mich nicht Zeit meines Lebens hätte wehren müssen, dass man mich sieht, dass man mich hört? Ja, Eva Maria, wer wärst du heute, wenn du als Wunschkind auf die Welt gekommen wärst?
Das ist jetzt halt schwierig, weil ich das nicht wissen kann. Ich bin aber hundertprozentig sicher, dass das ein riesengroßer Unterschied ist, ob man auf die Welt kommt und man ja, erwartet wird, dass man schon sehnsüchtig darauf wartet, dass endlich der Tag von der Geburt ist, dass man das Kind darf in den Armen haben. Das ist ganz sicher etwas anderes, als wenn man eben nicht erwartet wird, wenn man nicht da sein sollte.
Aber du hast gesagt, ganz am Anfang, oder? Es kann schon sein, dass man das spürt. Auch ein Leben lang nachher. Ohne, dass man es genau weiss. Du hast es ja gespürt, ohne zu wissen. Ist noch verrückt.
Also, wenn ich so Geschichten höre, seit ich das Buch geschrieben habe, die auch viele Leute sich selber öffnen und kommen mit ihrer Geschichte raus. Und wenn wir jetzt einfach so, als vierter Bub zum Beispiel auf die Welt kommt und jetzt einfach die Eltern enttäuscht sind, weil sie jetzt doch gehofft haben, dass es jetzt endlich ein Mädchen wäre, das spürt man auch. Da bin ich, also das spürt man einfach. Der Bub, der wird das immer spüren. Und wenn man jetzt vielleicht eine falsche Neigung hat oder ein falsches Talent, wenn man musische Eltern hat und man jetzt einfach Maurer lehren will. Es gibt einfach ganz Haufen Sachen, die einen prägen.
Ganz Haufen Sachen, die nicht einfach auch so auf der Hand liegen, wie wir immer meinen, wir können es irgendwo in eine Schublade tun und einordnen, oder? Und verstehen. Es gibt ja viele Sachen, die wir nicht verstehen. Und wir wissen doch, es ist vorhanden.
Ganz genau. Mhm.
Deine Mutter hat dich abgelehnt. Sie war auch psychisch krank gewesen, hat an Schizophrenie gelitten. Du hast ihr aber irgendeinmal können verzeihen. Was ist dort genau passiert? Du hast vorher gesagt, der Vorarbeiter der Verzeihung sei Dankbarkeit. Was ist dort genau passiert, wo du deiner Mami hast können sagen, komm, jetzt tue ich dir vergeben?
Das war ein Moment, wo ich selber Mutter geworden bin. Wo ich Angst hatte, dass ich möglicherweise auch krank sein könnte, weil ich einfach eine sehr tiefe Liebe gespürt habe zu meinem Kind, zu meinem Sohn. Und oft so wie Schüttelkrämpfe hatte. Und habe ich gewusst, was das soll sein.
Heulkrämpfe hast du gar regelrecht.
Ganz oder? Genau. Mm. Und ich habe mich dann beim Arzt gesehen und da hat mir das Kärtchen von einem Psychiater und da hat es also mich schon ein bisschen durchgehudelt, dass ich gedacht habe, ich habe das bei meiner Mutter gesehen und hatte natürlich recht Angst gehabt. Zum guten Glück war mein Vater daheim und hat meinen Sohn gehütet, als ich bei dem Arzt gesehen bin. Das Visitenkärtchen habe ich einer Wut im Mantel, weißt du, so ganz kleine Krümmel gemacht. Und ich habe gedacht, ich sage das niemandem, aber mein Vater hat mir das angesehen, hat mich dann gefragt. Und zum guten Glück habe ich meinem Mann vertraut. Und er hat gesagt, du bist ganz sicher nicht krank, aber ich könnte mir vorstellen, und das ist so das erste Mal, als wir über das geredet haben, mein Vater und ich, dass du die Krämpfe hast und dass es dir so schlecht geht zwischen ihnen, weil du so wie in dir innen spürst, dass du das nie gehabt hast, was du jetzt für dein Kind empfingst. Und das war so der Anfang von meiner Geschichte. Dass ich dann halt die Prozesse durchgegangen bin, wie kann ich aus dem rauskommen, ohne dass ich jetzt halt vielleicht wirklich den Stempel habe, dass ich psychisch krank bin. Und habe dann angefangen an mir zu arbeiten und habe gelernt, dass es wichtig ist, zum Verzeihen. Das war eine lange Antwort, sorry.
Eva Maria, ich höre dir so wirklich interessiert zu und ich hoffe, dass die Leute, die jetzt daheim am Radio sitzen oder unterwegs sind und das hören, auch interessiert zuhören. Jetzt haben wir es gerade davon gehabt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen nicht gewünscht und nicht gewollt. Was ist es für dich, Eva Maria?
Also wenn man etwas nicht wünscht, wo man, ich weiss nicht, wenn man einfach jetzt vielleicht einen Buben bekommt statt ein Mädchen und man sich jetzt vielleicht ein Mädchen mehr gewünscht hat, ist das etwas ganz anderes, als wenn man ungewollt ist. Als wenn man sagt, ich habe eigentlich gar kein Kind wollen. Und das ist noch einmal etwas anderes, ob man gar kein Kind hat wollen und es nachher aber gleich überkommt, sich irgendwann anfreundet, dass es jetzt halt so ist, wie wenn man sagt, ich will es nicht und es wegmacht.
Du bist nicht die Einzige. Ich sehe, da kommen jetzt Mails und Telefon. Ich habe ja gesagt, Leute sie an, wenn sie Fragen haben oder Anregungen oder da würden gerne mitdiskutieren. Dein Buch ist jetzt seit Anfang März draussen, ungewollt und doch da. Und du hast mir gesagt, es sind schon gerade von Anfang an 1600 Stück einfach so gegangen, oder? Also, das sind ja nicht einfach Leute, die gehen schauen, was da könnte gewesen sein, sondern wahrscheinlich solche, die ähnliche Empfindungen haben oder vielleicht sogar so eine Geschichte erlebt haben.
Ich habe das erlebt, als ich an einem Kurs war und wirklich das allererste Mal über meine Geschichte. Ich habe das eigentlich gar nicht glauben, dass ich das dort gemacht habe. Ich bin einfach angestanden und habe das erzählt. Und es sind nachher so unglaublich viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, also wirklich, das habe ich auch erlebt, oder ich erzähle ein Bub sein, ich bin das fünfte Mädchen und mein Vater hat gesagt, wenn wir das nicht gerade im Spital lassen und das begleitet mich mein ganzes Leben und jetzt erzählst du das so einfach so, das ist, und dann habe ich gemerkt, dass das wirklich ein Thema ist und dann haben wir über das geredet und dann ist der Trainer zu mir gekommen und hat gesagt, darüber solltest du ein Buch schreiben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Irgendwie, ich habe, als er das gesagt hat, habe ich irgendwie gewusst, das wollte ich machen. Und ich bin heim und ich weiss noch, ich war auf dem Hirzel oben und habe gewusst, wenn meine Familie ja sagt, mache ich das. Und sie hat ja gesagt.
Das musst du fragen. Gut. Zum Glück hat sie ja gesagt, ich habe es gesagt, dein Schicksal hat aus dir einen Mensch gemacht, der jetzt heute eben anderen hilft, auch als Therapeutin. Was war eigentlich massgebend gewesen, das Gegenteil von dem zu machen, was dir widerfahren ist? Du hast gesagt, also ich meine, es ist ja eigentlich logisch, dir passieren Sachen, wo du denkst, nein, das will ich nicht, dass das in einem anderen Mensch passiert. Ist das eigentlich der Grund gewesen, dass du auch den Rang gefunden hast. Also ich meine, wenn man nicht gewollt ist, wenn man abgelehnt wird, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht geliebt, dann, dass man doch kann sagen, doch, ich bin ein liebenswertes Wesen. Wann ist das passiert?
Nach der Geburt von meinem Sohn. Ich wollte das wählen für meinen Sohn.
Aber du hast ja schon vorher einen Mann gehabt, oder Alex, wo du jetzt glücklich mit ihm zusammen bist. Und dort hast du nicht Angst gehabt, du könntest nicht lieben?
Nein. Wir haben eine tiptoppe Beziehung gehabt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich könnte nicht lieben oder ich könnte das nicht weitergeben. Ich hatte auch kein Problem gehabt, um wirklich Liebe überzukommen. Das hat mich erst übermannt, überrollt, wie auch immer, wirklich, wo ich selber Mutter geworden bin. Das ist etwas anderes, die Liebe zu erwachsenen Personen, wie die Liebe zu einem Kind. Also das ist alles irgendwie aufgedeckt worden bei mir, mit der Geburt, mit der Liebe zu meinem Kind.
Gut, der Sohn ist 25, heisst Jan, oder 26, und auch so eine Tochter heisst Jan. Aber jetzt mit dem Sohn ist ja, glaube ich, auch noch etwas Verrücktes passiert, weil quasi dort hat sich eigentlich deine eigene Geschichte wiederholt. Ein bisschen einmal. Du bist nämlich auch schwanger geworden mit Zwillingen.
Ja, es ist wirklich verrückt, aber es war tatsächlich so gewesen. Ja, ich habe in der 14. Woche habe ich einen Zwilling verloren.
Was ist denn durch den Kopf oder durch die Seele?
Wo das passiert ist? Ja, das ist natürlich für mich unglaublich tragisch gewesen. Und ich habe einfach, ich weiss nicht, der Frauenarzt hat mir gesagt, ich bin so happy gewesen, wo der gesagt hat, das sind zwei. Das ist für mich alles gewesen, Weihnachten und Ostern und Geburtstag, alles miteinander. Das Schönste gewesen für mich. Und wo das nachher passiert ist, dass ich wirklich eins verloren habe, hat er gesagt, ja, meistens geht es zweite auch. Und ich soll mich auf das einstellen und wollte das Spital gehen und liegen und so. Und ich bin daheim und ich weiss, also, vielleicht wie eine Gestörte, aber ich bin umeinander gelaufen und habe immer gesagt, schau, das wäre dein Zimmer und du musst einfach bleiben, du hättest es so schön bei uns. Und ich war überglücklich gewesen, wenn er wirklich gesund auf die Welt kam.
Du hast ja schon eine Verbindung gehabt in dem Fall zu dem ungeborenen Wesen, in dem, dass du mit dem gerechnet hast. Und das steht ja irgendwo in dem Buch, oder? Es gibt Sachen, da können wir gar nicht überlegen mit denken, sondern sie sind schon da, bevor wir sie überhaupt wissen. Mhm. Und das ist ja so etwas, oder?
Absolut. Und es war unglaublich gewesen, dass, dass einfach hat dürfen sein.
Du hast, aber das klingt ja schon ein bisschen so, Eva Maria, ich bin ziemlich beeindruckt, dass das ja auch eine, sag jetzt mal, positive Lebenseinstellung ist, die du da musst haben für so etwas.
Mhm. Es hat viele Leute gegeben in meiner Kindheit, die mir gesagt haben, ich sei ein Stehaufmännchen. Und das Verrückte ist, ich habe gar nicht gewusst, was ein Stehaufmännchen ist.
Das ist meistens so.
Aber irgendwann habe ich es dann verstanden und das bin ich, glaube ich, wirklich. Und ich hatte mal jemanden, der gesagt hat, die wahre Qualität von einem Stehaufmännchen sieht man, wenn es am Boden liegt. Hm. Und das ist wirklich so.
Hm. Nämlich dann, wenn es aufsteht, das Krönchen richtet und weitergeht.
Genau.
Salopp gesagt. Deine Denkweise ist ja auch bemerkenswert. Du beschreibst das auch in deinem Buch in einer Metapher mit zwei Fenstern. Eins in der Sonne, das andere im Schatten. Kannst du das einmal ein bisschen kurz noch erzählen, was da eigentlich gemeint ist? Ich weiss schon, was du meinst, aber vielleicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen.
Das mache ich von Herzen gern. Es ist einfach, da können wir alle uns einfach überlegen, wenn es in einem Raum zwei Fenster hat. Beim einen Fenster hat es Morgensonne und beim anderen Fenster hat es so nachmittags Obensonne. Und wenn ich jetzt am Morgen um 10 Uhr bei dem Fenster stehe, wo es Nachmittag und Obensonne hat, dann kann ich richtig frustriert sein und sagen, ja klar, dass wieder keine Sonne scheint und wieder ein Schisstag heute. Aber ich stehe am falschen Fenster. Weil wenn ich nämlich am richtigen Fenster würde stehen, würde ich sehen, dass es sonnet. Und so sind wir manchmal im Leben unterwegs. Und da lohnt es sich, zu überlegen, stehe ich am richtigen Fenster?
Jetzt komme ich ein Mail über von einem Jürg, der schreibt, Eva Maria, und ich möchte das rasch so ein bisschen zusammenfassen. Also das erste Mal schreibt er, er sei an Schizophrenie erkrankt. Und wir sollen mal aufklären, was das genau ist. Wie würdest du sagen? Auch wenn du jetzt nicht eine Psychiaterin bist.
Es ist für mich jetzt gerade ein bisschen heikel, weil ich das wirklich
nicht
kann. Aber ich würde sagen, es sind so wie zwei Persönlichkeiten, die man hat. Und manchmal ist mir eine Persönlichkeit und manchmal die andere. So, aber eben, ich bin nicht Arzt und darum...
Tun wir das also. Aber er schreibt weiter, der Jürg, er hat eine ähnliche Vergangenheit wie du. Er ist 66, seine Mutter 87 und sie sind immer noch knallhart. Und durch die Punkte und Gefühl immer noch nichts zulassen. Er hätte ihr zwar vergeben können, doch wüsste er immer noch nichts über eigentlich seine Kinder- und Jugendzeit. Und er fragt, wie kann ich sie dazu bewegen, dass sie zu dem steht, was dort passiert ist. Könntest du ihm Rat geben? Ich meine, er ist 66. Du bist ja auch therapeutisch tätig. Was würdest du jemandem sagen, der zu dir kommt und mit dem Problem ist?
Die Unabhängigkeit zum Freisein, um sich aus dem zu befreien, kann man nicht erzwingen, indem dass jetzt eine Mami das gibt, weil man hat ja nur die Macht über sich selber und nicht über die anderen. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass man so zu sich das selber gibt. Also ich weiss, es ist so ein Begriff, wo viele Leute nicht hören mögen, aber es ist halt einfach so, sich selber gern haben, zu sich selber stehen. Und das macht einfach frei. Man kommt aus einer Abhängigkeit raus. Das würde ich empfehlen.
Gut, ich hoffe, der Jürg hat das gehört. Und sonst, gehen im Internet schauen. Es gibt wahrscheinlich Anlaufstellen. Natürlich auch die von Maria Janutin. Es gibt sicher Anlaufstellen, aber es ist sicher wichtig, also wie du gesagt hast, dass man das überhaupt mal als Thema aufnimmt und nachher über das nachdenkt und sagt, ich will etwas wissen. Das ist ja schon viel weiter, wenn man einfach sagt, ich weiss, es ist viel Blödsinn rum. Ich werde die Augen davor zu tun und gleich immer vor etwas davor springt, wo man weiss, es ist eigentlich rum, aber man macht einfach die Augen zu.
Es ist wirklich ein Thema.
Wir haben, jetzt muss ich da gerade ein bisschen zusammenstreichen. Das ist natürlich auch ein bisschen, ich muss immer ein bisschen kürzen. Deine Denkweise, das mit diesen Fenstern hat mir sehr gefallen, mit diesen Metaphern, wo du gesagt hast, eins ist in der Sonne, eins ist im Schatten. Und so wie du gesagt hast, oder wie ich es verstanden habe, heisst das, dass wir schlussendlich die Wahl haben. Jeder Einzelne hat die Wahl, können zu entscheiden, durch welches Fenster er will schauen. Muss man da irgendetwas, ich sage es jetzt mal so, in einer Sauhund überwinden?
Es ist halt manchmal einfacher, wenn man sagen kann, es ist jetzt halt einfach so und ich habe jetzt einfach das Pech und es ist so ein bisschen Suppe. Und es ist halt eine Komfortzone, die man muss verlassen und muss sagen, ich kann das ändern. Und es sind so Selbstgespräche, wo, das finde ich fast das Schlimmste, wenn man immer sagt, so, ja, ich habe es nicht verdient und es ist jetzt halt so, ich kann es nicht ändern.
Schicksal annehmen.
Das ist wirklich extrem, wenn man sich den ganzen Tag das selber sagt.
Du hast gesagt, du siehst als junges Mädchen ein bisschen wilde gesehen, oder? Vielleicht ist das ja auch eine gute Voraussetzung, dass man dann sagt, gut, okay, jetzt habe ich so viel Schmerzvolles, Leidvolles erfahren, dass ich jetzt sage, jetzt probiere ich mich einfach konkret auf die andere Seite oder radikal auf die andere Seite, oder? Was ist letztlich Kraft, aus dem dunkelsten Loch rauszukommen? Ist das ein Entscheid im Kopf, wo man nachher einfach durchzieht? Oder ist das eine Art innere Eingebung?
Ich kann mich nur daran erinnern, dass man immer gesagt hat, dass ich so wie schwarzer Schaf bin. Und wir haben, ich bin so aufgewachsen, dass ich viele so Härten gesehen habe. Und die waren alle so hell gewesen. Und ab und zu hatte es ein Schwarzes gehabt. Ich habe die immer am Speziellsten gefunden. Aber wenn man mir gesagt hat, ich sei ein schwarzer Schaf, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass das tönt nicht gleich wie die Schöfli, die ich an mich meine, das seien die Schönsten. Und ich kann das nicht sagen, was das ist. Ich glaube einfach, ich habe so wie eine Kraft gehabt. Eben vielleicht, weil ich daran geglaubt habe, dass es eine bessere Welt gibt oder dass es etwas Besseres gibt. Und ich habe Vorbilder gehabt. Und zwar nicht so Sportler oder dass ich jemanden angehimmelt habe oder so, sondern ich hatte Vorbilder, Frauen, die gut gewesen sind zu ihren Kindern und die stark gewesen sind. Dass ich schon als kleines Mädchen hatte ich eine Nachbarin, das ist einfach, ich habe immer gedacht, ich will eine so werden wie die oder meine Kindergärtnerin. Und ich hatte immer so starke Frauenbilder.
Also ich meine, du bist ja auch Hypnosetherapeutin. Und wir wissen ja, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich, oder wir wissen es alle, dass 10% von unserem Bewusstsein eigentlich unser Leben ausmachen. Also das, was wir entscheiden, was wir denken. Und wir haben 90%, die irgendwie so ein bisschen in einem Unterteil sind, die aber auch uns sind, wo wir aber die Worte nicht dafür haben, vielleicht die Sicht nicht dazu haben oder vielleicht die Gedanken nicht haben. Wenn du sagst, ja, mir hat irgendein Bild von etwas, das mit der Schöfli, ich selber habe sie eigentlich noch schön gefunden, aber das, was von aussen gekommen ist, das hat ja wahrscheinlich mit dem 10%, sag jetzt mal, Bewusstsein zu tun. Und das, was du als Gefühl empfunden hast, könnte mit dem Unterbewusstsein zu tun haben. Nehmen wir unser Unterbewusstsein zu wenig wichtig?
Im Unterbewusstsein sind halt Glaubenssätze und so Denkmuster und Wert. Einfach Sachen, die man uns gesagt hat, sind halt einfach dort auch erlernte Sachen. Mhm. Und ich sage jetzt, das kennen wir ja alle, wir haben ja immer das Gefühl, wir stellen eine Frage und dann kommt die Antwort direkt. Interessanterweise geht die Antwort eben zuerst so, ich sage jetzt so salopp, durch den Bauch, also durch das Unterbewusstsein.
Das ist das, was dein Grosse gebraucht hat, die Zeit, oder?
Ja. Das heisst, wenn jetzt dein Vater irgendwie ein Alkoholproblem hat oder als Kind und du das immer gesehen hast und du nachher als erwachsener Mann irgendwo konfrontiert wirst mit jemandem, der halt Alkohol trinkt, dann reagierst du ganz anders, als wenn du aufgewachsen bist und dein Vater nie Alkohol getrunken hat. Das prägt uns und wir verhalten uns dann einfach auch entsprechend anders.
Zu der Prägung, wir müssen langsam an einen Schluss denken. Ich finde das wahnsinnig spannend. Wir könnten da noch eine Menge Sendung machen, aber gleich, etwas, wo mir bleibt, oder? Du bist mit Härte, ist mit dir begegnet, mit, nicht nur, aber gerade vor allem von der Mutter, die nächste Bezugsperson eigentlich für ein Baby oder für ein Kind. Und es bist so ein Herzensmensch geworden. Warum sollen wir aufs Herz hören? Du hast gesagt, eigentlich, der kleine Prinz hat du das schon gesehen, oder? Er hat gesagt, man sieht eigentlich nur mit dem Herz gut. Warum sollen wir aufs Herz oder auf unsere Gefühle hören?
Das Herz ist der absolut beste Ratgeber. Und ich bin dir auch dankbar für die Frage. Ich bin so fest überzeugt, dass jedes Mal, wenn wir gegen unser Herz handeln, dass wir uns schaden. Und je mehr, dass wir gegen unser Herz handeln, mit jedem Mal mehr, macht unser Herz, um sich zu schützen, also eine Mauer. Als Schutz. Und am Schluss wissen wir eigentlich gar nicht mehr, was wir spüren. Und darum lohnt es sich.
Dass wir das Gefühl haben, wir werden die Fossen bestimmt.
Oder? Um auf unser Herz zu hören, ganz genau.
Eva Maria Janutin, das ist, die Zeit ist ein schnell vorbeigegangen, he, für mich. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen ist, aber.
Sehr schnell.
Was mir auch noch gefallen, das Zitat, von Karl Marx, das ich gelesen habe bei dir, ich glaube, auf der Homepage. Der wirkliche Reichtum eines Menschen ist der Reichtum seiner wirklichen Beziehungen. Und du hast gesagt, gerade so den Kind zum Beispiel, oder? Aber man kann auch irgendeine Verbindung haben mit Menschen, die nicht Kind sind. Und das ist etwas, was mir gefallen hat, weil ich ja immer denke, es gibt doch nichts Schöneres, als einfach in Kontakt kommen mit Menschen, die das Gefühl hast, da fühlt man etwas.
Ganz genau. Das ist absolut das Schönste. Menschen ohne Maske.
Menschen ohne Maske, das bist du. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da hingekommen bist. Nochmal vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ja, gute Zeiten.
Danke vielmals, es war auch schön und ich bin mega dankbar für die tolle Erfahrung.
Ich danke dir, es war auch für mich eine tolle Erfahrung. Tschüss, Eva Maria.
Tschüss, danke vielmals.